Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 191 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Vieles bei Sturm ist derzeit im Umbruch und die Unruhe im Umfeld ist groß. Es gibt viel Kritik an Mitarbeitern, am Sparkurs und an den Spielern am Feld sowieso. So, dass sich die Nordkurve beim Spiel gegen Blau-Weiß Linz sogar in der Pflicht sah, der Mannschaft per Motivationsansprache die Köpfe aufzurichten. Man hat das Gefühl, es braucht Einordnung und Erklärungen. Und wer wäre besser dazu geeignet, die aktuelle Lage der Schwarzen zu erklären, als der Chef? Wir haben uns also aufgemacht in den ersten Wiener Gemeindebezirk und Christian Jauck in seinem dortigen Privatbankbüro besucht. Mit Blick auf den Stephansdom haben wir also geredet. Bei blauem Himmel ging es um die großen Themen im schwarzen Fußballkosmos. Wie ist denn das nun mit der Kommunikation und der Fehlerkultur im Verein? Woher kommt der gar so große Spardruck? Braucht es nicht eigentlich einen Sportvorstand und wie zufrieden ist der Präsident denn überhaupt mit seinem Personal und der Gesamtsituation? Das und noch einiges mehr waren die Themen, auf die Black FM in dieser Ausgabe in Person von Serienbuchautor und 12-Meter-Kolumnist Jürgen Pucher Antworten gesucht hat. Ob er sie gefunden hat, das hört ihr in Volume 191 von
Black FM.
Ob Graz, Wien, Irtning oder sonst wo, Black FM ist überall. Überall sein kostet auch immer wieder und damit wir diese Kosten stemmen können, sind wir jede Woche aufs Neue dankbar, dass ihr uns so viele pekuniäre Zuwendungen angedeihen lässt. Nur deshalb können wir Black FM so produzieren, wie wir es aktuell tun und das wissen wir immer wieder äußerst zu schätzen. Wir garantieren euch dafür, dass unser Angebot Paywall und werbefrei bleibt. Angesichts der ganzen Podcast-Werbung, die einem da mittlerweile so zugemutet wird, ist das hoffentlich auch etwas, das ihr zu schätzen wisst. Wer es noch nie gemacht hat, aber uns gerne einmal unterstützen möchte, findet alle notwendigen Infos dazu auf blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Und natürlich freuen wir uns auch wie immer über Likes, Follows und Abos auf Social Media, genauer gesagt auf Facebook und Instagram und natürlich in der Podcast-App deiner Wahl, wo du uns auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder ähnliches geben kannst. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Ja, wir beginnen diese Episode natürlich auch mit den gewohnten Shoutouts und zu Beginn haben wir da erst einmal ein Erratum mit einem Blick zur vergangenen Episode, in der wir ja mit Christoph Wurm über die Zweier und die ganzen Themen rund um seine Mannschaft gesprochen haben. Und dort bzw. danach haben wir irrtümlich angenommen, dass die Stelle der zur ersten Mannschaft gewechselten Masseurin Tina Tierschädel bei Sturm 2 nicht nachbesetzt worden ist. Dem ist nicht so, glücklicherweise. Diese Stelle ist nachbesetzt worden mit zwei Stellen oder auf zwei Personen aufgeteilt, genauer gesagt. Also hier können wir berichtigen, dass da sehr wohl weiterhin Personal zur Verfügung steht und diese Stelle nachbesetzt worden ist. Gut so. Und ansonsten haben wir heute nur ein Shoutout, bevor es ins Gespräch mit dem Sturmboss geht. Einen allerletzten Aufruf für den Zielsprint beim Ö3 Podcast Award. Bis Freitag, also möglicherweise heute, wenn ihr diese Episode hört, sind die Leitungen noch offen, aber nur bis 12 Uhr. Also wenn ihr unter den Frühhörenden seid, bitte noch einmal abstimmen. Gebt uns den letzten Push, damit wir heuer vielleicht einen einstelligen Platz erreichen könnten. Ansonsten sei hier noch einmal die wunderbare Jury gegrüßt, die für den Ö3 Podcast Award zuständig ist. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn wir wieder auf den Königlberg pilgern dürften. Jetzt geht es aber hinein in Volume 191 von Black FM. Jürgen Pucher hat mit Christian Jauck in seinem Wiener Innenstadtbüro gesprochen und sich mit ihm über die aktuelle Lage der Schwarzen unterhalten. Worüber sie geredet haben, das hören wir uns jetzt an.
Christian, danke für den Empfang in der Schellhammer Bank in Wien und danke für deine Zeit zu Beginn gleich einmal.
Ja, danke fürs Kommen. Ich freue mich aufs Interview.
Ich möchte beginnen mit dem Montag, den 9. März. Da gibt es einen Sturm-Mitgliederabend, wo über aktuelle Themen informiert wird, heißt es. Welche Themen werden das sein?
Der Mitgliederabend ist uns erstens einmal wichtig, auch, sage ich mal, zwischen den GVs zu wichtigen Themen zu informieren. Wir haben uns schon längere Zeit mit dem Thema eines Mitgliederabends beschäftigt. Die Frage war immer, wann ist der ideale Zeitpunkt? Nachdem es im Herbst ja nicht immer ganz so rund gelaufen ist, wollte man nicht gegen Ende des Jahres, sondern erst am Beginn. Das Hauptthema wird das Thema Stadion, aktuelle Situation sein. Das zweite ist das, wo wir wirtschaftlich stehen, wo sind sportlich die Herausforderungen, also so einen Art Bericht auch darüber, weil es ja doch einige Themen gibt, die man, glaube ich, kommunizieren muss, die man, glaube ich, vielleicht nicht gut kommuniziert haben, wo wir auch eine Chance haben, an die Mitglieder ranzukommen und vielleicht doch auch ein paar Informationen zu geben, die bislang nicht so in der Öffentlichkeit waren. Und das dritte Thema ist, dass die Mitglieder dann Fragen stellen können.
Eine ganz simple weitere Frage zu Beginn. Ohne gleich alles aufzumachen, was vielleicht noch kommt. Wie zufrieden bist du mit der aktuellen Saison?
Es ist eine Saison, ich fange an mit dem, was ganz Fußball Österreich beschäftigt. Jeder kann jeden schlagen, habe ich auch vor kurzem gesagt. Das heißt, für Favoriten ist es in dieser Saison ungleich schwieriger. Man muss, glaube ich, schon auch respektvoll anmerken, dass Vereine mit deutlich kleineren Budgets sehr gut arbeiten. Der Abstand ist kaum mehr da. Und daher ist es für die Fans insgesamt spannend. Für uns als Sturm Graz ist die Erwartungshaltung von Beginn weg wahnsinnig hoch gewesen. Ich kann mich noch gut erinnern an die Auslosung unseres Champions League Qualifikationsgegners, wo viele gemeint haben, ah, Riesenchance. Kann mich noch erinnern, ein halbes Jahr davor hatten wir mal ein Gespräch bei der Einschätzung. Bin ich mit dem Schikandi noch zusammengesessen bei uns, der gesagt hat, Bodo Klimt, bitte die nicht. Ja, er war dann schon weg, wir haben es gezogen. Er hat gesagt, nicht einfach, in der Zwischenzeit weiß man das auch. Ich kann mich aber noch erinnern an viele Gespräche mit Experten, mit Journalisten. Die hatten eine ganz andere Wahrnehmung. Und daher war, wenn man so will, so ein bisschen die Enttäuschung da. Und die hohe Erwartungshaltung, sage ich noch vier Titel, noch zwei Meistertiteln, ist dann nicht einfach zu erfüllen gewesen. Ich habe bei meinem ersten Interview Richtung Europacup gesagt, wir stehen vor einem mittelgroßen Umbruch. Ist immer die Frage, was sagt man, was kommt an, was hört man? Ich glaube, das wollte man auch nicht hören, sondern man wollte eher sagen, Titelverteidigung, Gemma, alles kein Problem. Ich habe aber gewusst, dass natürlich irgendwann einmal auch Zyklen im Fußball langsam enden. Und ich war immer darauf hingewiesen, wie schwierig es ist, wenn du an die Spitze kommst, an der Spitze zu bleiben. Und das ist jetzt die große, wenn man so will, Probe, auch für uns als Sturmfamilie, dass wir versuchen, wieder den nächsten Zyklus aufzubauen. Das haben wir während der Saison gemacht. Und dann haben wir im, sage ich, spätestens jetzt, in der Wintertransferperiode, mit 6 Zugängen, das ist eine halbe Mannschaft, und 2 Abgängen von sehr wichtigen Spielern, ja, endgültig den Umbruch. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo es allen klar und bewusst ist. Daher gefühlt ist es vielleicht gerade auch mit den jungen Wilden, so nenne ich sie jetzt einmal, viele aus dem eigenen Nachwuchs, aber auch welche, die schon von Kindheit an bei uns spielen, sympathischer. Ja. Und da hoffe ich schon auch, und die Momente und Augenblicke habe ich gesehen, dass dort so etwas wie Zuversicht und auch Freude zurückkehrt. Aber zweifelsohne ist die Umgebung, die Situation insgesamt, auch durch den Wechsel auf der Trainerbank, wo wir einen neuen Impuls setzen wollten, keine einfache, große Herausforderung. Und nach wie vor ist die Ruhe noch nicht eingekehrt, aber an dem werden wir arbeiten und da sollte auch der Mitgliederabend einen Beitrag leisten.
Jetzt hat man im letzten Spiel gegen Blau-Weiß die Meistergruppe fixiert, man ist jetzt einmal oben dabei, also ein Minimalziel ist sozusagen erreicht. Angesichts dessen, was du jetzt gerade ausgeführt hast, was wird jetzt sportlich verlangt, was ist die Zielsetzung für diese Meistergruppe bis zum Saisonende?
2 Ziele, die eigentlich die Ziele auch schon vor der Saison waren, ob wir kommunikativ, sage ich, gut gearbeitet haben oder nicht, überlasse ich anderen zu bewerten. Dass ich nicht zufrieden bin, habe ich auch da oder dort schon zum Ausdruck gebracht, dass wir es besser hätten machen können. was sind die zwei Ziele? Einerseits wieder die jungen Spieler zu integrieren. Wir haben im Sommer junge Spieler geholt, jetzt wieder junge Spieler geholt. Die zu entwickeln, die brauchen wir, den Weg, den wir gehen wollen. Und nämlich auch Transfererlöse zu erzielen, das ist die Basis, nicht nur bei Sturm Graz, sondern, sage ich einmal, insgesamt in der österreichischen Liga, auch wenn man es nicht gerne hört. Wir sind halt zum Teil auch eine Ausbildungsliga. Und wir machen gute Arbeit in Österreich, das sagen uns immer wieder viele ausländische Experten und Clubs und Manager. Und das Zweite ist zweifelsohne, dass wir um die Europacup-Plätze mitspielen. Wir wollen auch wieder nächstes Jahr Europacup-Fußball in Graz sehen.
Jetzt wurde, du hast es angesprochen, der Umbruch kommuniziert, der stattfindet, der jetzt sozusagen am Zenit ist. Jetzt wissen alle haben bemerkt, da ändert sich was, da bleibt momentan tatsächlich kein Stein auf dem anderen. Parallel gibt es aber das Thema, dass es einen ziemlich rigorosen Spardruck im Verein offenbar gibt und auch Vorgaben an die sportliche Leitung gibt, dass Kaderkosten eingespart werden müssen, dass auf den Transfermärkten nicht die großen Sprünge gemacht werden können. Und wenn das in der Öffentlichkeit zirkuliert, sieht man ein gewisses Unverständnis bei den Sturmfans. Also wir haben Champions League gespielt, wir haben so viel verdient, wir haben so viel eingenommen. Woher kommt plötzlich die Vorgabe, dass man einsparen muss? Kannst du das ein bisschen erklären?
Ich lächle deshalb am Beginn, weil die Frage ist immer, von welchem Niveau kommst du? Wenn ich jetzt heute das Budget vergleiche mit dem vor 3 Jahren, dann sage ich, es geht uns fantastisch, wir haben genug Mittel. Wenn ich das vergleiche mit der Champions League, ist es ja natürlich weniger. Von dem Niveau sich wieder herunter zu bewegen, ist eine große Herausforderung. Was haben wir mit diesen Champions League-Millionen gemacht? Einerseits zahlen wir Gewinnsteuer. Das ist übrigens steuerlich seit 2017 erst neu. Davor waren die Gewinne ja steuerfrei. Für Vereine ist nicht der Fall. Wir zahlen über 5 Millionen. Das wird völlig negiert. Das zweite Thema ist, dass wir in die Mannschaft wieder investiert haben. Und das dritte ist das Trainingszentrum. Also das heißt, wir haben in einer Champions League oder mit dieser einen Champions League Einnahmensaison, sage ich, enorm viel bewegt. Und das Jahrhundertprojekt geht unter, aber auch ein zweites Thema darf man nicht unterschätzen. Und ich sage das immer wieder. Wir haben aufgrund der fehlenden, sage ich, Infrastruktur im Bereich des Stadions gegenüber unseren großen Konkurrenten in etwa einen Nachteil von 7 bis 10 Millionen. Das ist das, was die zusätzlich über Hospitality generieren können. Haben wir nicht. Das heißt, du musst jedes Jahr immer über den Transfermarkt, auch um diese Mannschaft halten zu können, um die Kostenstruktur auch in der Form aufrechtzuerhalten, brauchst du auch immer Einnahmen aus dem Transferfenster. Und das muss man berücksichtigen. Und ich bringe vielleicht ein Beispiel, das ich gerne dann auch beim Mitgliederabend zeigen möchte. Wenn du heute eine Meldung hast und sagst, Sturm Graz hat einen Spieler verkauft um 4 Millionen und gleichzeitig hast du die Meldung, wir haben einen um 2 Millionen verkauft, dann sagen die zu mir, Präsident, jetzt hast du nur 2 Millionen, was machst du mit dem Kauf ein? Ja. Wenn man sich aber die Kosten, ein Drittel, nämlich von den 2 Millionen zusätzlich rechnet und von den 4 Millionen das Drittel abzieht, dann ist es nach außen das Doppelte. Nach innen für einen Verein ist es ziemlich die gleiche Summe. Das, was du eingenommen hast und das, was du wieder ausgegeben hast. Das ist, glaube ich, einer der großen Themen. Die Gewinnsteuern, glaube ich, registriert auch keiner. Und das Dritte ist schon, dass wir hier in Graz, immer wenn es um Kostenstrukturen geht, will ich gar nicht ins Detail eingehen, Probleme oder Rechnungen, die wir uns auf einmal vorlegt, stemmen müssen, die aus dem heiteren Himmel kommen. Ich bringe ein Beispiel jetzt unten in Buntigam, Trainingszentrum. Da war früher ein Golfplatz, da gab es kleine Bäumchen, da gab es viele Sträucher. Da gibt es eine Verordnung in Graz und man hat uns ca. 400.000 verrechnet, weil wir halt dauernd die Sträucher nicht am Fußballplatz pflanzen dürfen. Das sind dann immer wieder Themen, über die wir nicht groß reden, aber das spielt schon eine Rolle und das andere darf man auch nicht vergessen. Wir haben ins Trainingszentrum auch in Messendorf investiert. Wir machen jetzt endlich einmal die Rasenheizung, die kommt auch hinunter in Buntigam. Also wir sind dann dort mit dem, so geht beiden Trainingszentren, Messendorf für die Kampfmannschaft, 4 Plätze, Buntigam, Jugend und Frauen, auch mit einem Bundesliga-Frauenstadion, sage ich, auf einem Level, das kaum ein österreichischer Verein vorweisen kann. Das geht ein bisschen unter, das sehen die Leute so noch nicht.
Aber warum geht das unter? Weil es gibt ja wirklich riesiges Unverständnis im Umfeld dafür, dass man jetzt plötzlich sagt, man muss kleinere Brötchen backen, weil eben diese Dinge, die du gerade ausführst, stattfinden. Warum kommt das nicht an im Umfeld? Warum kommt das bei so vielen Fans nicht an, dass das eigentlich ein normaler Prozess ist, so wie du das beschreibst?
Richtig, das ist ein normaler Prozess, und das ist sogar eine große Kunst, weil wenn du heute mal vom Niveau, sage ich, Champions League wieder dich anpassen musst, dann darf man nicht vergessen, Fußballgehälter werden auf der einen Seite über ein Fixum bezahlt und andererseits über erfolgsorientierte Prämien. Die Prämien sind halt nun mal in der Champions League deutlich höher. Davon haben auch sage ich, Spieler und das Umfeld profitiert. Die gibt es halt jetzt um das reduziert, was nicht Champions League bedeutet. Das ist ja woanders bei anderen Vereinen nicht anders. Warum das in Graz eine derartige Debatte auslöst, die vergleicht das ein bisschen mit Wiener Vereinen in den letzten Jahren. Dort gab es einiges wirklich zu stemmen. Das gibt es dort nicht. Ja. Bei uns hat man geglaubt, man hat alle Summen der Transfers der letzten Jahre addiert und die Leute haben gesagt, jetzt hast du 50 Millionen, jetzt bauen wir selber ein Stadion. Das ist völlig absurd. Wir haben einen Großteil davon reinvestiert, plus das, was ich gesagt habe, die eigenen Investitionen in die Infrastruktur und unser Jahrhundertprojekt in Buntigam. Das geht sich sonst hinten und vorne nicht aus. Ja.
Kurze Seitenfrage zum Jahrhundertprojekt. Da gibt es ein Crowdfunding und man steht aktuell bei 150.000 Euro. Bei geplanten 500.000 Euro ist man da im Plan, bei dem, was man sich vorgenommen hat?
Überhaupt nicht. Ich habe das jetzt vor kurzem in einer kleinen Runde als Enttäuschung von meiner Seite hier zum Ausdruck gebracht. Wir wollen ja dort mit den Bausteinaktionen Fans die Möglichkeit bieten, dass wir gemeinsam stemmen etwas. Wir gemeinsam haben hier etwas errichtet, das ist der Grundgedanke. Bei der Gesamtsumme sind die paar hunderttausend Euro nicht das Entscheidende, ob wir es bauen oder nicht. Das hat für die Grundlage jetzt des Projektes nicht wirklich einen Einfluss gehabt. Aber wenn wir unten dann die an seinen Sessel verkaufen, wo der Name oben steht, dann ist es etwas, wo ich mir denke, das hätte ich früher mal gern gehabt. Ich hätte gerne mal mitgeholfen, auch zu sagen, ein Baustein darf ich als Mitglied der Sturmfamilie dort auch sichtbar einbringen. Dass das derzeit noch nicht so angenommen ist sicher auch im Zusammenhang mit dem, wie wir es bisher wahrscheinlich kommuniziert haben, vermarktet haben. Wir haben, glaube ich, fantastische Videos errichtet. Wir haben auch viel kommuniziert, aber es war halt sehr stark digital. Ich war beim Sturmball dort, habe einige Leute, das habe ich dann, mache ich immer ganz gern, wenn etwas nicht so läuft, nachzufragen, warum habt ihr das nicht? Von denen, mit denen ich sprach, hat es keiner gewusst. Einer hat mir sogar Geld in die Hand gedrückt und gesagt, du Präsident, nimm das und schau, was ich kriege dafür. Ich habe gesagt, nein, nimm das Geld nicht. Wir haben es jetzt auch in den Shops, glaube ich, versucht, dass es nicht nur digital ist, sondern dass man auch die Möglichkeit hat.
Jetzt, da gibt es eine Offensive noch.
Jetzt, wo der Baufortschritt kommt, ne? Das heißt, du siehst die Bagger, jetzt kommen die ersten, sage ich einmal, Wände, irgendwann einmal wird in den, sobald es ein bisschen wärmer ist, dann im Frühjahr auch Mauern geben, das Gebäude erkennbar, die Dimension erkennbar, dann glaube ich, wird das auch deutlich besser werden. Mir ist es ein wichtiges Signal, aber es gibt auch welche, die es stark kritisieren und sagen, lieber Beine statt Steine. Aber der Präsident bin ich nicht. Ich möchte für die nächsten Generationen auch was ermöglichen.
Aber bei der Infrastruktur, du hast es angesprochen, dass es ein Thema für den Mitgliederabend auch wird. Aber was ist jetzt in Kürze nur, weil die ganze Geschichte kennen wir und sie ist auserzählt im Prinzip. Wir wissen, wo wir jetzt stehen. Es gibt einen Auftrag der Stadt Graz zu evaluieren, was mit diesen 70 Millionen, 60 bis 70 Millionen, die jetzt zugesagt sind, möglich ist. Und dann sollte es im besten Fall vor der Wahl noch einen Gemeinderatsbeschluss geben, um das Stadion zu beauftragen oder diesen Umbau zu beauftragen. Wie siehst du den Status quo in der Causa Liebenau?
Ich möchte nicht jetzt schon den 9. März vorwegnehmen. Da werden wir dann, glaube ich, schon ein bisschen detaillierter berichten. Aber ich kann nur sagen, der Wahltermin und das Vorziehen der Wahl in Graz verschärft das Thema massiv, weil der Plan, den die Stadt Graz abgibt, ist bis Mitte, Ende Mai. Dann bist du einige Wochen und damit, nämlich vor der Wahl und damit mitten auch im Wahlkampf. Ich glaube nicht, dass man zwischen Stadt und Land im Juni dann zu einer endgültigen Entscheidung kommt. Vielleicht bin ich zu pessimistisch. ich glaube, das sind dann andere parteipolitische Wahlkampfüberlegungen im Vordergrund stehend und weniger dieses so wichtige Projekt für die Stadt Graz.
Also du glaubst nicht an einen Beschluss vor der Wahl?
Ich glaube, dass der Plan evaluiert werden muss. Man kann nicht innerhalb von einer Woche von Seiten des Landes dann sagen, das wird man machen wollen. Das hat das Land auch auf der, sage ich mal, Ebene der Bürokratie bereits zum Ausdruck gebracht, dass man auch dem Land zugestehen muss, wenn der Plan am Tisch liegt, dass man einige Wochen braucht, um das natürlich entsprechend auch einer Förderung zuführen kann. Das geht sich
einfach Entschuldigung, dass ich zwischen vor, aber da gibt's keine parallele Einbeziehung der jeweiligen Stakeholder während dieser Prozess läuft, sondern es wird erst, Planung ist fertig, so schaut es aus und dann kommt es erst zum Land.
Die letzten Jahre war der Hauptkommunikator zwischen Staat und Land meine Wenigkeit. Da hat man oft gesagt, geh du hinauf ins Land. Die Kommunikation zwischen den beiden würde ich jetzt als suboptimal bezeichnen. Ob das jetzt sich auf einmal vor dem Wahlkampf ganz anders darstellt und man sich inhaltlich umarmt, daran zweifle ich. Das, was auf jeden Fall und jetzt noch stärker zum Ausdruck gekommen ist, die Stadt möchte das noch vor der Wahl und das Land will das auch grundsätzlich. Aber im Detail gibt es bei so einem Großprojekt, wenn der Plan erst Ende Mai fertig wird, so viele Fragen, also Baugenehmigungen, Baubeauftragungen, es geht sie hinten und vorn, glaube ich, nicht aus. Aber vielleicht werden wir positiv überrascht. Die Wahrscheinlichkeit halte ich für gering vor der Wahl.
Wir haben jetzt über die finanziellen Mittel gesprochen. Wir haben über die Kommunikation und die zu späte Kommunikation eventuell gesprochen und das, was das im Umfeld auslöst. Trotzdem ist es Fakt, dass in letzter Zeit ein Trainerwechsel stattgefunden hat. Der Sportchef permanent in der Kritik steht. Die Fanszene mit dem Verein unzufrieden ist und das auch im Stadion auf der Tribüne kundtut. Das ist ja nicht nur ein Thema des gerade sportlichen, mehr oder weniger nicht so großen Erfolgs der letzten Jahre. Es ist eine gewisse grundsätzliche atmosphärische Störung, würde ich jetzt einmal sagen, rund um den Verein. Was glaubst du, woran liegt das oder wieso hat sich das so zugespitzt in alle Bereiche?
Fußball ist etwas sehr Emotionales und Sturm Graz zeichnet sich aus in seiner Fangemeinde durch hohe Identifikation und hohe Leidenschaft. Und man muss dem Duo Schicker-Ilzer natürlich zugute halten, dass diese, was du genannt hast, atmosphärische, emotionale Seite betrifft, ich sage so perfekt, abgedeckt wurde, wie ich es vielleicht bei Sturm Graz überhaupt noch nie erlebt habe. Also nicht nur in der Phase, sondern viele Jahrzehnte auch davor. Weil sie einfach, sage ich, die Sturmfamilie insgesamt mitgenommen haben. Ja. Die Schwierigkeit ist sicherlich, dass wir jetzt, sage ich, einen Sportdirektor haben, der kommt aus Deutschland, der verwendet oft den Begriff professionell, dort wo halt vielleicht immer dann die zwischen den Türen da oder dort auch Kommunikation betrieben hat, vielleicht dadurch es leichter gehabt hat, Verständnis auch, hat dort genauso schwierige Situationen gegeben. Dort haben wir finanziell größere Herausforderungen bei Transfers gehabt, als es heute oft der Fall ist. Es ist dann trotzdem gelungen. Das ist natürlich auch mit dem Wechsel des Trainers im Einklang zu sehen. Wir haben ja auch einige Interviews so da oder dort erlebt. Natürlich gibt es Solidarität mit dem Jürgen, kann ich auch verstehen. Und dass, ich sage, Veränderung in Österreich grundsätzlich eher immer kritisch gesehen wird, kommt dann auch noch dazu. Ja. Aber ich kann mich auch erinnern, Ende der 90er, Anfang der 2000er hat man auch versucht, bis zum letzten Tag mit dem Ivica Vastić zu spielen. Wir leben von der Veränderung. Und mir war klar, dass nach dieser Ära es nicht leicht sein wird, einen Weg zu gehen, der halt von neuen Protagonisten, die halt ihre eigenen Eigenschaften einbringen, zu gehen. Ich glaube, die Chance muss man den Menschen auch geben, aber man muss fairerweise auch sagen, vielleicht haben wir schon das eine oder andere auch atmosphärisch versäumt, mit anderen Maßnahmen eine eine stärkere, wie soll ich sagen, das, was Sturm ausmacht, so diese Sturmeigenschaften, ja, diese DNA, ja, die ist vielleicht in manchen Situationen ein bisschen zu kurz gekommen. Und jetzt haben wir zwei Innenverteidiger, das sind Steirer, die wir geholt haben. Ja. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, 9 neue Spieler gehabt und ich muss jetzt aufpassen, bevor ich ein Plätzchen sage, ich bin mein, da waren 5, 6 dabei, eben die Steirer sind oder zumindest einmal auch bei uns einmal bei den Amateuren oder in der Jugend gespielt haben. Das ist etwas, das hat uns Jahre davor in der Erfolgsphase Schicker auch vorgeworfen. Man sucht natürlich immer das Haar in der Suppe, aber das wiegt nicht das auf, was wir möglicherweise auf der atmosphärischen Seite, wie du es genannt hast, derzeit ein bisschen verloren haben.
Jetzt ist es so, dass es in letzter Zeit, vor allem seit Ingolitsch da ist, auffällt, dass du Ingolitsch explizit lobst für das, wie er sich präsentiert, seit er da ist und dass du einen sehr guten Eindruck hast. Habe ich auch von Thomas Teppich gehört im Interview bei uns, dass das so ist. Wir haben im Vorgespräch jetzt gerade kurz drüber geredet. Es fällt aber auch auf, dass du Michael Parenzen da eigentlich nicht wahrnehmbar kommunizierst oder dass du über ihn kaum sprichst oder selten auch ein Wort des Lobes für ihn findest. Wie würdest denn du sein Standing aktuell im Verein beschreiben?
Na, in der Fragestellung ist deine Meinung drinnen, gegen die ich mich jetzt schon grundsätzlich
eine Wahrnehmung,
wäre.
Keine Meinung, eine
ja,
Wahrnehmung.
Okay, ist eine Wahrnehmung und die Wahrnehmung wird wahrscheinlich auf die letzten Monate durchaus berechtigt sein. Warum? Durch den Wechsel auf der Trainerbank gab es natürlich 100-mal mehr Fragen zum Trainer und warum und weshalb und natürlich auch im Herbst, als Jürgen Säumel noch da war, stand mehr der Trainer im Vordergrund. Dass die beiden, sage ich jetzt, nicht immer das beste Verhältnis hatten, Sportdirektor und der ehemalige Trainer, ich glaube, das ist abgehakt, dazu möchte ich nichts mehr sagen, da müssen wir wieder nach vorne blicken auch. Jetzt kommt Ingolitsch, ein Trainer, der auch ein sehr junger ist, der Red Bull-Schule, also die Art des Fußballs, wie wir uns den vorstellen, mitbringt, ja, so auch aufgewachsen ist und der natürlich jetzt erstmals auch in eine Umgebung kommt und da möchte ich schon auch auf ein Thema hinweisen, er es nicht so leicht hatte. Also wenn man sich anschaut, die ersten Kommentare auch zu seinen ersten Spielen, obwohl ich sage, wir haben 3 Heimspiele jetzt gehabt, ne? Wir waren die schlechteste Heimmannschaft im Herbst, hat er die ersten 3 Heimspiele allesamt gewonnen. Mit unterschiedlichen Leistungen, aber du musst das gewinnen. Im Fußball zählt das Ergebnis natürlich in erster Linie. Es war schon irritierend auch für ihn und ich habe schon versucht, ihm auch gerade in der Öffentlichkeit ganz massiv auch den Rücken zu stärken, ihm das Selbstvertrauen zu geben, dass wir auch an ihn glauben. Die Worte brauche ich jetzt beim Herrn Parenzen, dass ich an ihn glaube, der 1,5 Jahre bei Sturm Graz ist, nicht auspacken. Der Michael hat eine andere Funktion eingenommen, es war sein Wunschtrainer auch. Also wenn ich jetzt den Ingolitsch gelobt habe und gestärkt habe, habe ich letztlich ja auch seine Entscheidung gelobt. Aber es gibt natürlich auch andere Themen, die wir in der Umbauphase besprechen, wo ich schon glaube, dass wir auch einiges noch zu verbessern haben. Aber ich würde jetzt eher die augenblickliche Situation, die sich mehr in den letzten Monaten auf den Trainer konzentriert hat, jetzt nicht abgleichen wollen.
Aber wie nimmst du die wirklich sehr stark ausgeprägte Kritik an Parenzen im Umfeld wahr? Was glaubst du, woher kommt das? Ist das nur seine Art oder sein Auftreten, das so anders ist als das von Andi Schicker? Oder woher kommt das?
Ist sicherlich einmal die andere Persönlichkeit. Ja? Anders heißt jetzt nicht besser oder schlechter, sondern das macht die Vielfalt der Menschen aus, dass halt jeder seine Art, seinen Charakter, seinen Stil, seine Kommunikation verwendet. Ich glaube, es spielt sich sehr stark ab, dass du immer an der Transferbilanz gemessen wirst. Ich glaube, das ist das Hauptthema. Und wenn man sich die Transferbilanz jetzt einmal ansieht, dann sind natürlich Verkäufe gelungen in extrem, sage ich einmal, hoher Höhe, wenn ich an Biret und ähnliche denke, dann würde man die natürlich, wer hat sie eingekauft, sagt man alle Andi Schicker. Ja. Und ich glaube, sehr stark wird da daran gemessen, weil sie halt auch immer die höchsten Ergebnisse, nämlich beim Einkauf und auch beim Verkauf die höchsten, somit lukrieren sind immer die Stürmer. Diese Stürmerfrage, wenn man so will, ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt. Da hat der Andi Schicker ein goldenes Händchen bewiesen Heul und beginnend. Das war natürlich nicht nur finanziell für den SK Sturm enorm wichtig, sondern wir haben damit auch in der Reputation, auch in unserem Standing, aber auch was die Attraktivität des Offensivspiels betraf, ordentlich gepunktet. Das Majulo, damals vor einem Jahr, ausgeliehen, war Sündeier, der hat sich gleich verletzt beim ersten Auswärtsspielen, beim Aufwärmtraining, kam dann erst die letzten Minuten zurück, knapp vor Meistertitel. War jetzt nicht etwas, da der Pech gehabt, ja, wenn sich jemand verletzt, liegt es nicht am Sportdirektor, sondern es war ein echtes Pech. Ja. Aber das hat mir irgendwie ab dem Zeitpunkt, auch im Sommer, die Verpflichtung war relativ spät von Melon. Aber die Leute haben eigentlich, weil wir zwei sehr junge frühzeitig engagiert haben, nämlich den Huschka und den Kayombo, das ist ein bisschen untergegangen. Ja, man hat gewartet auf den Heulund, ja, man hat gewartet auf den Biret, auf den Emega. Und das ist nicht gelungen. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, in Tag und Tore war der Andi Schicker. Der hat gesagt, die gibt es nicht mehr. Ich weiß, dass an zwei, drei Stürmern dran war, wo der Marktwert da um die 2,5 Millionen war. Wir haben angerufen und auf einmal bist du bei 7 Millionen. Es geht ja nicht nur Sturm Graz so. Man braucht ja nur Richtung Westen in Österreich blicken. Der Fußball hat sich dramatisch geändert. Warum ist das so? Wir arbeiten heute mit vielen Daten, mit vielen wissenschaftlichen Studien. Du kannst dir die Software kaufen. Jeder deutsche Drittligist, kann heute schon, wenn er geschickt agiert und gute Scouts einstellt, kann ähnliche bis die gleichen Ergebnisse herausfiltern. Das heißt, das Wettbewerbsumfeld in den letzten zwei, drei Jahren, um den Andi Schicker zu zitieren, hat sich so dramatisch geändert, dass die Heulands dieser Welt heute wahrscheinlich für Sturm Graz nicht mehr möglich wären.
Ganz kurzen Rückblick noch zu Jürgen Säumel. Wenn du den Prozess seiner Freistellung dir noch einmal vergegenwärtigst. Wir hatten das letzte Spiel gegen die Austria im Dezember und dann hat es im Prinzip bis Weihnachten gedauert, dass Jürgen Säumel dann tatsächlich erfahren hat, dass er freigestellt wird. Findest du, dass das ein Umgang mit einer Vereinslegende ist, unabhängig davon, dass man richtig oder falsch finden kann, ihn freizustellen? Das ist eine andere Diskussion, die möchte ich jetzt nicht aufmachen. Aber allein der Prozess, eine verdiente Legende eines Vereins quasi als Dead Man Walking laufen zu lassen und dann eh doch freizustellen, findest du, dass das gelungen ist?
Also da sind wir völlig unterschiedlicher Meinung und daher bin ich gar nicht so unglücklich, dass du die Frage stellst. Ich habe mir irgendwann einmal, unabhängig jetzt in der Causa, philosophisch die Frage gestellt, wie wäre der optimale Prozess, ja, wenn es zu solchen Entscheidungen kommt. Die Frage habe ich mir einfach gestellt. Ja. Und ich habe derart viele Erlebnisse bei Freistellungen gehabt, in immerhin, sage ich mal, 17 Jahren, 14 Jahren davon als Präsident. Und ich würde sagen, es ist uns nie gelungen, die Leute zufriedenzustellen. Die einen haben gesagt, nein, das hätte ich viel früher machen müssen, hätte es anders machen, ich hätte es mehr Wertschätzung und mehr Respekt und mehr dies und jenes. Man kann gar nicht so viel, sage ich, Worte verwenden, dass das dann am Ende des Tages alle befriedigt. Weil wann immer, und jeder weiß das auch aus der privaten Sphäre, wenn du Entscheidungen triffst, wo man sagt, wir trennen uns, dann ist das kein positives Erlebnis. Das löst immer Emotionen aus und es bleibt immer auch ein wenig eine Wunde zurück, die dann hoffentlich im Laufe der Zeit auch wieder zuwächst. Ich habe gegenüber dem Jürgen Säumel der Öffentlichkeit versucht, immer das Beste zu sagen. Mir hat seine Arbeit gefallen. Und wann war denn das letzte Spiel? Bitte mein, war das am 14. Dezember?
14. Dezember.
Genau, und die Entscheidung war dann veröffentlicht am 22.
Genau.
Innerhalb von einer Woche. Ich habe in der Woche sehr viel Zeit genommen mit dem. Ja? Und es hat auch andere Varianten gegeben, ja, darüber zu überlegen. Und die paar Tage waren notwendig. Ja. Und wenn man bei uns, sage ich, bei Sturm Graz über ein paar Tage nachdenken darf, um das Ganze auch emotional ein bisschen zu entschleunigen, dann haben wir bei anderen Vereinen festgestellt, die haben monatelang einen Sportdirektor gesucht und manche Wochen lang einen Trainer. Ich glaube, und da müssen wir aufpassen als Sturmfamilie, dass wir da nicht, ich habe es einmal genannt, in eine Falle tappen. Um uns herum steckt man gern das Thema, heizt man das Thema gerne an. Klar, der, der erfolgreich war, der, der einen Titel eingeheimst hat, das ist auch immer der Thema. Und ich glaube, das ist durchaus eine archaische Kraft, das ist der Neid in Österreich. Du bist halt dann auf einmal auch der Gejagte, weil Sturm Graz so was gelungen ist, was ich nie gedacht hätte. Wir sind Social Media Meister geworden. Was heißt das? In der Aufmerksamkeit sind wir nicht nur ein steirisches Phänomen. Wir sind in der Zwischenzeit ein österreichisches. Und zwar dort sind wir an der Spitze. Das heißt, das, was sich bei Sturm Graz abspielt, spielt sich ja nicht nur ab in den Grazer Medien, steirischen Medien, sondern das kommt ja auch von Wien und von der Bundeshauptstadt. Und dass da jetzt nicht nur immer Sturmunterstützer sitzen oder manchmal selber froh sind, wenn Sturm irgendwo ein Thema zu besetzen hat, da lenkt man gerne ein bisschen ab, das kommt dann drauf. Aber ja, ich würde gerne den optimalen Prozess, dass alle anschließend gut damit leben könnten, das ist mir noch nicht gelungen herauszufinden. Ja.
Aber wahrscheinlich auch Respekt, für die Bestellung des neuen Trainers, oder?
Respekt das ist und Wertschätzung. Für Jürgen Säumel, eine Sturmlegende, die ich als Fan schon immer geliebt habe und dann auch als Funktionär mir immer sehr wichtig war.
Gilt wahrscheinlich für die Neubesetzung des Trainers auch, dass man da nicht einfach von A nach B geht und dann ist es gewesen, sondern da gibt es wahrscheinlich auch ein paar verschlungenere Wege, bis man dann zum Ziel kommt. Stichwort Senft und ja, also die Besetzung, mediale Berichterstattung ja, dazu.
Die Besetzung, die will ich gar nicht mehr kommentieren, weil ich glaube, da hat dann der Trainer ja selbst, glaube ich, in einem Podcast gesagt, dass das Angebot nicht da war. Aber das ist so ein Klassiker, wo man gerne aus anderen Bundesländern versucht, ein bisschen was hinein, an Unruhe hineinzubringen, das nicht da war. Die Frage ist immer, es gibt im Fußball von in der Früh bis am Abend Gerüchte und die meisten davon sind jetzt nicht nur immer positiv. Die Frage, die sich daraus ergibt, reagierst du als Verein immer und auf viele Blödsinnigkeiten, wir haben uns entschieden, nein, das machen wir nicht. Wir haben gewusst, irgendwann kommt die Wahrheit heraus. Aber in der Phase hat es uns natürlich enorm geschadet, vor allem bei unseren eigenen Fans, weil gerade der Sportdirektor kritisiert wurde, also dem Motto, kriegt er jetzt keinen, das stimmt nicht. Er war von der ersten Sekunde an sein Favorit. Der Einzige, der bei mir zu Hause war, war der Herr Ingolitsch. Der Einzige, mit dem ich gesprochen habe, bei mir in meinem privaten Rahmen, das war mir auch wichtig, damit das diskret abläuft, war er der Erste und er war auch der Einzige dann. Aber die Liste, die wir hatten, war ganz lustig. Ich habe irgendwann einmal auch einen anderen Wiener Verein, die auf Trainersuche den Präsidenten getroffen, die war, man könnte sagen, wer hat von wem abgeschrieben, die war plus minus ident. Auch ganz interessant. Das sagt auch, die Anforderungen, nicht nur bei den Spielern werden immer gleicher, sondern das gilt auch für Trainer.
Wenn man nur ein Stück weiter zurückblickt und sagt, 2024, das Jahr des Exodus sozusagen, wo man im Herbst dann Schicker, Ilzer samt Staff verloren hat, ein Zustand, wo man sagt, das war irgendwie erwartbar nach den großen Erfolgen, dass die zwei irgendwann gehen und Angebote kriegen, die sie nicht mehr ablehnen werden. In so einem Zustand, wo du Trainer und Sportchef verlierst, gibt es dann die Notwendigkeit, dass der Vorstand von Sturm die Nachfolger sucht und neu besetzt. In dem Fall du und deine Kollegen. Wäre es für solche Zustände, die ja immer wieder mal passieren können, wo es ein Vakuum gibt, dass man gerade einfach keine sportliche Verantwortungsposition mehr besetzt hat, weil sie abgeworben oder entlassen wurden, wäre es nicht sinnvoll im Vorstand auch so etwas wie einen Sportvorstand zu etablieren, der so ein Vakuum auffängt, jetzt im Großen gedacht Eberl-Freund oder wie es bei vielen anderen kleineren Vereinen auch ist?
Das ist ja der Kritikpunkt, wo man versucht auch dann gegen den Vorstand vorzugehen.
Nein, das ist, na warum? Das ist einfach eine ganz normale Frage. Du hast zum Beispiel mit Peter Schaller jemanden, der explizit zuständig ist für Infrastruktur und Bauthemen in deinem Vorstand, der auch diese Themen dann erstlinig betreut. warum kann es das nicht für die sportlichen Belange auch geben?
Na, der Gedanke war ja nicht in deiner Fragestellung der Kritik, sondern es hat ja viele Medien gegeben, die gesagt haben, die da oben welche Ahnung haben. Es gibt zwei Lösungen. Der erste Lösungsansatz ist der, den einige Kritiker oder du jetzt auch in der Fragestellung mitbringst, dass man sagt, ich habe dort einen Experten. Ja. Ich habe mir angeschaut, die Modelle in Deutschland, in anderen Ländern, die haben dann oft so einen Sportbeirat, ja, mit ehemaligen Legenden und mit anderen Sportexperten gegründet. Ja. Ich würde es die Vereine nicht nennen, die sind durch die Bank wieder abgeschafft worden. Ja. Weil wenn du dort drei Leute drinnen hast, ist es nur einer, sagen die Leute, ist ja nur einer, bestimmt nur der, dann kommt irgendjemand, den er kennt, dann ist wieder Freundelwirtschaft und ähnliche Dinge. Das ist nicht so einfach. Hast du so einen Beirat und hast du mehrere, findest du unter zwei, drei Experten auch wenig eine gemeinsame Meinung. Eines ist klar, ich habe mich natürlich mit meinen vertrauten Menschen abgestimmt. Ja? Und da waren auch, sage ich einmal, meine Vorstandsmitglieder mit dabei. Das heißt nicht, dass wir dann, ohne dass wir nicht auf die Experten jetzt rückgreifen und Rücksprache halten. Nur mir ist es recht, wenn mein Netzwerk und meine Quellen nicht immer in der Zeitung stehen. Weil würde dort, sage ich einmal, der Ex-Spieler X sitzen, ja? Da kriegt er das Mikro gar nicht mehr weg. Ja, da intervenieren ja alle. So gesehen konnten wir aber auch in Ruhe mit dem, wo wir auf Experten zurückgreifen, und das sind ganz andere als viele meinen, die ich für hochkarätig halte. Und auch davor muss ich sagen, wir haben ja auch mit dem Schicker Andi, wir haben ja auch immer den Plan B für Sportvorstand, wir haben das ja auch immer ausgearbeitet gehabt. Das ist ja nicht so, dass man sagt, wir sind dort überrascht worden, wir sind überrascht worden vom Zeitpunkt. Die war natürlich nicht optimal, aber ich habe immer gesagt, es wird wahrscheinlich keinen optimalen Zeitpunkt geben. Wir haben uns für das eine Modell entschieden, dass wir eben unsere Experten, wenn man so will, frei auswählen auch können in einer Situation. Andere, wie gesagt, Fußballvereine haben alle ihre Beiräte gehabt. Viele deutsche Traditionsvereine sind mit den Beiräten in der zweiten Liga gelandet und haben die anschließend aufgelöst. Also es gibt, wenn man so will, am Ende wirst du immer an den Ergebnissen gemessen. Das ist entscheidend.
Jetzt sage ich was meine Meinung ist und wo ich nicht irgendeine Wahrnehmung oder so wiedergebe. Das ist einfach meine Meinung oder vielleicht ist es auch unsere Meinung bei Black FM insgesamt. Ich oder wir vermissen mitunter eine gewisse Fehlerkultur bei Sturm. Und zwar insofern, dass man sagt, okay, da sind jetzt einige Dinge passiert, die waren wirklich nicht gut und das müssen wir in Zukunft anders machen. Ich nenne das eine oder andere Beispiel. Zum Beispiel die Meisterfeier am Stadionvorplatz. Gibt es kein Wort von Thomas Teppich zum Beispiel oder anderen Verantwortlichen, wo man sagt, okay, das ist nicht optimal gelaufen, auch von unserer Organisation her. Nur ein Beispiel. Aber grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass es ein bisschen so eine Kultur des Vereins ist, Fehler zu negieren, nicht zu besprechen oder klein zu reden. Und ich bin der Meinung, es stünde dem Verein gut zu Gesicht, sich einmal hinzustellen und gesagt, das ist nicht gut gerannt, fertig.
Da widerspreche ich dir überhaupt gar nicht. Ja? Aber wir haben viele Interviews geführt und das mache ich auch sonst. Ich habe als Fußballfunktionär wahrscheinlich keinen Fehler ausgelassen. Aber ich bin mir versucht, wenn Fehler passiert sind, aus dem zu lernen und den, wenn man so will, was Positives mitzunehmen. Manchmal machst du einen Schritt zurück, um zwei nach vorne gehen zu können. Ich habe, glaube ich, gerade auch in dem Interview mehrere Male die Themen Kommunikation, was kann man besser machen, angesprochen. Also da stehe ich voll dazu. Auch das Thema Meisterfeier war ein Versuch vor dem Stadion. Da hat es bestimmte Gründe gegeben. Ja, die Gründe haben damit zu tun gehabt, dass beim Thema Hauptplatz es nicht ganz so einfach war. Du brauchst Genehmigungen. Ein Jahr davor hatten wir eine Meisterfeier. Die Behörden haben wieder gesagt, nein, das war viel zu wenig abgesichert, obwohl gar nichts passiert ist. Es war friedlich. Großartige Atmosphäre, wie immer, meiner Sturmfamilie. Ja. Wir sind uns Gott sei Dank alle in den Armen gelegen und haben Freudentränen gehabt, weil Meistertitel, wenn man sie schaut, in sag mal, 117 Jahren fast, nur fünfmal passiert, keine Selbstverständlichkeit sind. Aber die Frage muss man zuerst, sage ich auch, dem Thomas Teppich und anderen natürlich auch bei uns im Verein da stellen. Da bin ich jetzt im Detail nicht involviert gewesen. Aber es gibt meistens dann oft auch vernünftige Gründe. Aber so wie am grünen Rasen, ist es gut gegangen oder ist es nicht gut gegangen? Das Ergebnis ist maßgeblich. Und Ich glaube, wir haben, sage ich, immer wieder auch Fehler gemacht. Und ich glaube, es gibt ja kaum einen Fußballverein, der so viele Funktionäre hat, weil bei uns im Umfeld herum denken ja wahnsinnig viele Leute mit. Und ich glaube, ich bin schon bekannt dafür, dass ich immer offen bin, dass ich auf Leute zugehe, dass ich mir das anhöre. Und da sind auch viele kritische Dinge. Und ich bin auch bekannt dafür, dass ich auch ein Unruheherd sein kann, dass ich diese Dinge dann auch intern weitergebe und platziere. Also ja, wir haben sicher da oder dort Dinge nicht so gut gemacht. Per Saldo, sage ich mal, ist der Weg einer, der außerhalb der Sturmfamilie viel weniger kritisch gesehen wird. Und da sind ein paar Punkte, die mich zum Beispiel umgekehrt wieder, was wir als Familie besser machen können. Wenn ich nur denke, die Beschimpfungen manchmal oft einzelner Spieler. Das geht den Leuten der aber zu Herzen. Wir haben uns lange überlegt, machen wir Aussendung, machen wir keine Aussendung. Ich möchte es positiv. Ich möchte die Sturmfamilie überzeugen, dass da junge Menschen unten im Spiel für dir Bestes geben. Manche machen es besser, manche machen es schlechter. So geht es uns allen im tagtäglichen Leben. Und da appelliere ich auch, die Sturmfamilie muss unsere Mitglieder auch unterstützen. Und wenn es irgendwann einmal nicht geht, müssen wir eh Entscheidungen treffen. Aber die Entscheidungen sozusagen mit Beschimpfungen auf Social Media dann zu erreichen, das bringt uns den Verein, das bringt uns nicht weiter. Und darum hat man auch die Geste unserer Fanclubs, und ich habe mich auch persönlich bedankt vor dem Blau-Weiß-Linz-Spiel, ist großes Kino. Ja. Es war nicht nur in Wattens draußen großes Kino, bei dem echt scheißlichen Wetter, ja, bis zur letzten Sekunde in einem Stadion, das eh nicht voll war, bummvoll war, aber unser Auswärtssektor, die Mannschaft zu unterstützen, obwohl das Spiel zwischendurch gerade nicht uns erwärmt hat. Und beim Blau-Weiß-Linz-Spiel nicht wie andere kritisch zu agieren und Schneebälle oder ähnliche Dinge zu werfen und zu protestieren, sondern die Mannschaft positiv vorm Spiel zu motivieren. Ich glaube, da sind wir in die erste halbe Stunde belohnt worden. Die jungen Wilden haben sie aufgeopfert, da war Begeisterung drin. Wenn uns das gelingt, über einen längeren Zeitverlauf bei einem Spiel zu bringen, dann geht davon aus, wird die Begeisterung auch wieder jene Dimensionen annehmen, die wir bei Sturm Graz schon einmal gelebt haben, erkannt haben.
Jetzt ist das alles passiert, wie es passiert ist. Wir stehen dort, wo wir stehen, so wie wir es jetzt besprochen haben im Interview. Ich habe jetzt gerade vorher, wie ich gewartet habe, dass du kommst, in deinem Magazin da draußen gelesen, es braucht Widerstandskraft und Mut zur Veränderung, um Geschaffenes zu bewahren und zu vermehren. Dein Editorial zitiere ich da. Inwiefern trifft dieses Zitat auf Sturm und die nächsten Monate mit Sturm zu?
Danke, dass du so aufmerksam warst. Auch ein bisschen die Philosophie, die auch die Unternehmensgruppe, die ich leiten darf, prägt. Mir ist schon wichtig, auch meiner Sturmfamilie zu sagen, an die Spitze zu kommen, ist sogar eine Spur leichter, an der Spitze zu bleiben. Und wenn du die Rahmenbedingungen in Graz jetzt, am Beispiel nur einer jahrelangen Stadiondiskussion, die überall belächelt wird außerhalb von Graz, auch über die Grenzen hinaus, sage ich mal, Österreichs, dann zeigt das, dass wir Rahmenbedingungen haben, die deutlich schwieriger sind unserer Konkurrenten, und dass die Sturmfamilie das nur dann schafft, erfolgreich zu sein, wenn dieses Gemeinsame, dieses, was unsere Gründerväter uns mitgegeben haben, was auch im Leitbild von unserem Verein niedergeschrieben ist, wenn uns das prägt und trägt. Aber eines war klar, dass Umbruch natürlich auch immer zu tun hat mit Verunsicherung, dieses, man möchte den Zustand der, sag ich mal, dauerhaften Titel so lange wie möglich aufrechterhalten, und gewisse Verlustängste vor dieser Position vorherrschen, ist menschlich nachvollziehbar. Trotzdem ist Fußball immer etwas, was auch mit Begegnung von Menschen zu tun hat. Und es geht nicht nur immer um Fußball. Natürlich ist das die Grundlage unserer Begegnungen im Stadion, aber auch außerhalb des Stadions. Und wir müssen, so wie ich meine ersten 22 Jahre erlebt, als Sturmfan, und habe eigentlich jetzt nie gedacht, wenn Sturm nicht erfolgreich ist, dass ich dann nicht mehr auf den Fußballplatz gehe. Das gab es damals nicht. Das war dieser berühmte Sturmgeist, diese Treue, diese Verbundenheit, diese Leidenschaft hat diesen Verein zu etwas Besonderem gemacht. Und die Eigenschaften brauchst du in einer Umbruchphase umso mehr. damit man, und was ist das, was so bewahrenswert ist? Ich würde sagen, Osim hat gesagt, es sind nicht immer die Titel, sondern die Begeisterung. Und ich möchte hinzufügen, es sind auch die Begegnungen dieser Sturmfamilie, die weit mehr als einen Fußballverein ausmachen.
Du hast immer wieder davon gesprochen und auch kundgetan in letzter Zeit, dass das deine letzte Periode als Präsident von Sturm sein wird. Wenn es keine außerordentliche Gefahr oder irgendein Ereignis gibt, wäre also 2028 Schluss. Bleibst du dabei?
Du, ich leide noch unter der Überschrift einer Zeitung, wo mich dann 30 Leute angerufen haben oder geschrieben haben, gemeint haben, was du hörst nächste Woche auf. Ich habe nur gesagt, das, was ich bei der letzten GV zum Ausdruck gebracht habe, das ist meine vierte Periode. Ich habe auf der anderen Seite beruflich auch immer mehr an Verantwortung zu tragen und ich habe halt nur 24 Stunden Zeit, obwohl ich sehr wenig schlafe. Alle, die mich kennen, wissen das, dass ich rund um die Uhr im Einsatz bin. Man muss irgendwann einmal auch die nächste Periode auf der Funktionärsebene einleiten. Da mache ich natürlich meine Gedanken, über die ich in der Öffentlichkeit kein Wort verwende, aber man sollte davon ausgehen, dass die spätestens bis 2028 so sein wird und ich freue mich, ich bin ja dann nicht weg bei Sturm Graz. Ich bin ja dann hoffentlich irgendwo, wenn man mich noch brauchen kann, in der zweiten Reihe und möchte meinen Verein von der Position aus genauso unterstützen, wie ich es heute mache, aber heute hast du natürlich auch noch mehr an Verantwortung. Also Sturm Graz ist neben meiner Familie meine große Liebe und wenn die Leute sagen, du hast dann keine Freizeit mehr, das ist ja meine Freizeit. Das ist doch wunderschön. Ja, das ist jeden Tag, auch wenn es solche Phasen gibt, ja, ist mir jeden Tag eine Freude, auch für den Verein Sturm Graz dienen zu können.
Danke für deine Zeit.
Danke fürs Interview.
So viel zu diesem Besuch von Jürgen Pucher bei Christian Jauck. Ich persönlich hatte ja beim Hören durchaus ein bisschen Ö1-Journal zu Gast-Vibes. Wenn ihr bei jeder Erwähnung der Sturmfamilie jedenfalls etwas Hochprozentiges zu euch genommen habt, dann könnt ihr jetzt jedenfalls nicht mehr gerade ausschauen. Aber Spaß beiseite, was ich auf jeden Fall doppelt unterstreichen möchte, ist der Appell des Präsidenten zur Mäßigung, was Hass und Hetze gegen eigene Spieler betrifft. Da hat er wirklich einen sehr, sehr guten Punkt gemacht. Wie ich finde, hier wurden und werden teilweise immer noch Grenzen überschritten. Und ich glaube, wir alle können das besser, so wie es auch von den führenden Köpfen der Kurve im Spiel gegen Blau-Weiß-Linz eindrucksvoll gezeigt worden ist. Jedenfalls war einiges drin in diesem Gespräch. Vieles, das zur Diskussion hoffentlich beiträgt und weiter anregt, so soll es ja auch sein. Und alle Sturmmitglieder haben, der Präsident hat es ja gesagt, auch demnächst am 9. März die Möglichkeit, Fragen zu stellen im Rahmen des Mitgliederabends. Das heißt zur Kommunikation, zur Finanzsituation, zum Umgang mit Problemen oder was weiß ich. Wir freuen uns jedenfalls, wenn ihr mit diesem Interview da oder dort ein wenig mehr Einblick bekommen habt und vielleicht so ein bisschen besser vorbereitet auch in diesen Infoabend geht. Teilt uns auf jeden Fall mit, was ihr von dem Interview hält. Diskutiert gerne mit uns, wenn das auf einer sachlichen und fachlichen Ebene passiert, dann sind wir ja auch gerne dabei und tauschen uns gerne mit euch aus, aber das wisst ihr eh. Das war's jetzt aber für Volume 191 von Black FM. Wir sagen danke für eure Zeit und fürs Zuhören und natürlich auch heute wieder ein großes Danke an die Podcast-Profis von Das Pod für die Produktion dieser Sendung. Wir haben heute viel erfahren über den aktuellen Zustand der Schwarzen und es bleibt abzuwarten, wie sich das alles in den nächsten Wochen und Monaten fügen wird. Eines ist jedenfalls sicher, wir von Black FM bleiben dran an allem, was so in und um Messendorf passieren wird. Am Feld geht es für die Schwarzen am Wochenende wie folgt weiter. Die Einser spielt am Sonntag um 17 Uhr im Löwendal gegen den WAC, wo es gilt, sich die Ausgangsposition für die Meistergruppe noch einmal zu verbessern. Ebenfalls am Sonntag treten die Wurmburm dann endlich an, und zwar bei der Matinee bereits um 10.30 Uhr am Sonntag in Kapfenberg. Die Sturmfrauen spielen wegen einer Länderspielpause erst wieder am 14. März gegen Neulengbach. Ausreichend Zeit also für die Djakovic 11, sich vom leider Drama von diesem unglaublichen 5:5 gegen Red Bull am vergangenen Wochenende zu erholen. Bei all diesen Auftritten der Sturmteams gilt natürlich selbstverständlich wie immer nur ein Motto und das lautet: Alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald. Bye.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.